Was man auch dazu sagen muss, diese asiatische Tigermücke, die kommt natürlich mittlerweile im ganzen Mittelmeerraum vor, aber auch in der Schweiz, im südlichen Deutschland und es gibt auch etablierte Populationen in Österreich und zwar in Graz, in Wien und in Linz. Und die könnten natürlich auch Dengue übertragen, wenn die jemanden stechen, der gerade mit Dengue infiziert ist.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 22. März 2026 in New York. Ich habe mir gedacht, weil das vor kurzem in den Medien war und weil es wieder wärmer wird und es wieder bald wahrscheinlich Moskitos geben wird, dass ich mal eine Episode über Dengue und das Dengue-Virus mache. Fangen wir mal beim Namen an. Dengue, der Name kommt aus dem Swahili, das ist eine afrikanische Sprache, und zwar von Dinga oder Denga. Eigentlich die ganze Phrase ist Ki Dinga Pepe, das heißt so viel wie Krampfanfall. Und das beschreibt ein bisschen die Symptomatik von Dengue, von einer Dengue-Infektion. Und daher kommt anscheinend der Name. Was ist jetzt das Dengue-Virus? Dengue-Viren sind Flaviviren, also wie auch FSME-Viren zum Beispiel oder Gelbfieber-Viren oder das Zika-Virus. Zika ist recht nah mit Dengue verwandt. Diese Flaviviren haben ein positiv polarisiertes, einzelsträngiges RNA-Genom. Was heißt das? Das heißt im Prinzip, dass die Polarität des Genoms so ist, dass das schon für Proteine kodieren kann. Das muss nicht zuerst in einen komplementären Strang umgeschrieben werden. Und das heißt aber auch, dass die RNA allein infektiös ist. Also wenn die RNA von einem Dengue-Virus allein ohne das Virus in der Zelle reinkommt, da könnte es auch zu einer Infektion kommen. Das ist zwar biologisch nicht relevant, aber virologisch interessant. Das Genom ist etwa 11.000 Basenpaare lang. Wenn wir uns das Viruspartikel anschauen, wir haben innen drinnen das Genom. Dann haben wir eine Core-Proteinschicht rundherum, dann eine Lipidschicht und in der Lipidschicht eingebettet haben wir einerseits das, nennt man Envelope-Protein, das ist das Spike-Protein in dem Fall, obwohl es nicht wie ein Spike ausschaut, und das M-Protein. Die Partikel sind so etwa 40 bis 60 Nanometer im Durchmesser. Das kommt ein bisschen darauf an, ob es gereifte Partikel sind oder nicht gereifte Partikel. Das wird zu sehr ins Detail gehen, also auf das werde ich heute nicht eingehen. Was das heißt, aber so 40 bis 60 Nanometer, also recht klein. Und die Oberfläche besteht halt vor allem aus diesem Envelope-Protein. Und dieses Envelope-Protein, dieses Spike-Protein, bildet ein Dimer. Und dann kommen von diesen Dimeren drei zusammen und wieder drei. Und das gibt dem Viruspartikel eigentlich tolles Aussehen. Das schaut aus wie ein Volleyball. Eigentlich alle Flaviviren schauen so aus. Also ganz ein hübsches Partikel eigentlich. Dengue-Virus ist eigentlich nicht ein Virus, sondern es sind vier verschiedene Viren. Man unterscheidet hier Serotypen, vier verschiedene Serotypen. Und man schätzt, dass der gemeinsame Vorfahre dieser Serotypen so etwa 280 vor Christi bis 850 nach Christi existiert hat und dass sich das dann eben evolutionär aufgetrennt hat in die vier Serotypen. Das Virus wird von Mücken übertragen und zwar von Aedes aegypti und Aedes albopictus. Aedes aegypti ist die Gelbfiebermücke. Aedes albopictus ist die asiatische Tigermücke, von der haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Die ist um einiges kälteresistenter als die Gelbfiebermücke und dringt eben jetzt auch in gewisse Gegenden in Europa vor. Unter anderem südliches Deutschland, Schweiz und auch Österreich, und über das werden wir noch reden. Diese Viren sind ursprünglich in Regenwaldgebieten vorgekommen und im Prinzip, wenn die im Regenwald vorkommen und sich im Regenwald vermehren, spricht man dann vom sylvatischen Zyklus oder vom Dschungelzyklus. Also sylvatisch heißt einfach im Wald. Und das war anscheinend das natürliche Auftreten dieser Virusinfektionen über lange Zeit. Was da passiert ist, Affen sind infiziert mit dem Virus, die werden von einer Mücke gestochen. die Mücke infiziert sich, das Virus wächst in der Mücke, die Mücke sticht einen weiteren Affen und dann ist eben der Affe wieder infiziert und das geht so weiter. Natürlich, wenn in dem Regenwaldgebiet Menschen wohnen oder Menschen unterwegs sind, also wenn da Dörfer sind oder auch wenn da gearbeitet wird oder wenn Ökotouristen unterwegs sind, können sich die natürlich auch anstecken, aber man kann sich vorstellen, dass sich da die Anzahl an Fällen nicht besonders groß ist. Diese Viren können aber auch in einem urbanen Zyklus vorkommen. Das passiert dann, wenn die eben in Städte vordringen. Da gibt es auch Moskitos. Und hier kommt es dann zu einer Mensch-Mücke-Mensch-Übertragung. Und da braucht es keine Affen mehr. Und das ist natürlich problematisch, weil da kommt es zu viel mehr menschlichen Infektionen. Natürlich in der Stadt ist eine große Population. Und wenn sich das mal in der Stadt ausbreitet, dann gibt es Probleme. Und das ist leider mit Dengue passiert über Zeit. Noch ein bisschen was zu diesen Moskitos. Diese Aedes-Moskitos sind tagaktiv, also sind jetzt nicht unbedingt Moskitos, die in der Nacht stechen. Die stechen tagsüber. Und diese Moskitos übertragen eben das Virus auf Affen im sylvatischen Zyklus oder im urbanen Zyklus auf Menschen. Und wenn man sich infiziert, taucht das Virus etwa nach 2 Tagen im Blut in großen und hohen Konzentrationen auf und zirkuliert dort etwa 10 bis zum Tag 10 nach der Infektion. Und wenn man während der Zeit von einer Mücke gestochen wird, dann kann sich die Mücke anstecken. Dann infiziert sich die Mücke und dann muss das Virus aber in der Mücke wieder wachsen. Und das kann auch so 8 bis 10 Tage dauern. Und nur wenn das Virus in der Mücke gewachsen ist, also das wächst im Magen-Darm-Trakt der Mücke in Zellen, und muss dann wieder quasi in die Speicheldrüsen der Mücke vordringen, um eben eine Infektion beim Biss verursachen zu können. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass das nur bei höheren Temperaturen gut funktioniert. Also so die Idealtemperatur für Übertragungen und für Virusvermehrung in der Mücke so bei 25 bis 30 Grad Celsius. Das heißt, wenn es zu kalt ist, funktioniert das nicht so gut. Wenn es sehr heiß ist, also so 35 bis 40 Grad funktioniert es auch nicht mehr gut, dann sterben teilweise die Mücken ab. Okay, was passiert, wenn man sich infiziert? Das ist ein sehr gefinkeltes Virus, das was macht, was viele Flaviviren machen. Also man wird gebissen vom Moskito und dann kommt es zu einer Immunreaktion. Da kommen viele Immunzellen zu der Stelle. Es juckt dann, die Leute kratzen sich auch und das lockt Immunzellen an. Erstens die Verletzung, zweitens eben dieser Juckreiz durch den Speichel vom Moskito. Und das Virus, das über den Moskito in die Haut übertragen wurde, beginnt dann in Hautzellen zu wachsen, aber wächst auch in Immunzellen, die eben an den Ort gekommen sind, um quasi Eindringlinge abzuwehren. Unter anderem auch dendritische Zellen, das sind angeborene Immunzellen, die ganz wichtig sind für den Körper und für die Immunreaktion, die aber viel im Körper unterwegs sind. Jetzt infizieren sich die und dann wandern die weiter und die vertragen das Virus im Prinzip im ganzen Körper. Und das ist natürlich hochproblematisch. Was ich auch noch erwähnen wollte, wenn Zellen infiziert werden mit Flaviviren, dann verändern die Flaviviren die Zellstruktur. Und zwar gibt es da Zellorganellen, also so Strukturen in den Zellen, die nennen sich endoplasmatisches Retikulum und Golgi-Apparat. Das sind so im Prinzip so Fettschichten oder Lipidschichten oder Organellen, die so Lipidschichten haben. Und diese Flaviviren modulieren das komplett um und machen so, im Prinzip schaut das aus fast wie Waben von einem Wespennest oder einem Bienennest und verstecken sich darin. Und die Viren vermehren sich dort drin oder vermehren ihr Genom und die Virusproteine dort drinnen. Und die machen das, weil sie sich vor dem angeborenen Immunsystem verstecken müssen, vor der Zelle, die das sonst detektieren würde und was dagegen machen würde. Das ist auch sehr gefinkelt und es schaut auch extrem grausig aus, wenn man sich das im Elektronenmikroskop anschaut. Also es erinnert mich immer so ein bisschen an diese Alien-Filme. Also echt grausige Geschichte. Aber man ist eben infiziert. Und dann kommt es zu einer Inkubationszeit von 3 bis 14 Tagen und danach kommt es zu Symptomen. Man muss aber dazu sagen, dass ein Großteil der Dengue-Infektionen asymptomatisch sind. Also ein Großteil der Fälle repliziert das Virus, vermehrt sich das Virus im Körper, man bekommt keine Symptome. Wenn aber Symptome auftreten, treten die nach 3 bis 14 Tagen auf. Das ist so die Spanne der Inkubationszeit. Meistens ist es so nach 4 bis 7 Tagen. Und dann kommt es zu Fieber, Kopfweh, Gliederschmerzen, oft Erbrechen. Und man bekommt einen Ausschlag, der ist auch typisch für Dengue-Infektionen, sieht man aber auch bei Zika zum Beispiel, eben das ist ein verwandtes Virus. Und die Erkrankung dauert dann so 2 bis 7 Tage an. In den meisten Fällen ist die recht mild und dann kommt man in Erholungsphase und das dauert dann 3 bis 4 Tage und dann ist man wieder okay. Also der Großteil der Fälle sind, oder Infektionen sind asymptomatisch und ganz, ganz viele Fälle verlaufen unproblematisch und relativ mild. Aber leider nicht alle. Es kann auch zu schweren Verläufen kommen und da gibt es 2 Verlaufsformen, das hat man zumindest ursprünglich unterschieden. Das eine ist Dengue-hämorrhagisches Fieber, also da kommt es zu Blutungen. Und das andere ist Dengue-Schock-Syndrom. Ich glaube, das wird jetzt unter schwerem Dengue-Fieber oder Severe Dengue auf Englisch zusammengefasst, weil früher hat man die 2 unterschieden. Was hier passiert ist, dass die Infektion eben schwerer wird. Es kommt zu Blutungen, teilweise sieht man das bei den Schleimhäuten, aber es kommt auch zu inneren Blutungen. Die Blutgefäße werden im Prinzip undicht, die Blutplättchenkonzentration sinkt, es kommt oft zum Blutdruckabfall und zu Schock und dann kann es auch zu Organversagen kommen und das Ganze kann zum Tod führen. Etwa 2 bis 5% der Dengue-Infektionen führen eben zu solchen schweren Verläufen. Da gibt es Risikofaktoren. Einerseits, wenn man sehr jung ist, also Babys und Kleinkinder sind da oft betroffen, wenn man sehr alt ist. Das ist auch abhängig vom Virus und vom Genotyp des Virus und vom Stamm. Und dann gibt es auch bei Menschen genetische Faktoren, die da reinspielen können. Und ganz wichtig ist auch der Immunstatus und dazu werden wir ein bisschen später noch kommen. Aber das kann eben eine sehr schwere Erkrankung sein. Und die Annahme ist so, dass es pro Jahr etwa 400 Millionen Fälle oder 400 Millionen Infektionen weltweit gibt. Davon sind etwa 500.000, also 500.000 schwere Fälle. Und das führt zu etwa 20.000 bis 25.000 Toten pro Jahr. Was man vielleicht auch sagen sollte, ist, die Übertragung passiert meistens über Moskitos, kann aber auch über Blutkonserven passieren. Ist auch beschrieben bei Organtransplantationen, also wenn jemand ein Organ spendet und der hat Dengue, was eben auch asymptomatisch sein kann, und das dann verpflanzt wird in jemand, der dann eben, weil er Organ bekommt, immunsupprimiert sein muss, dann kann das natürlich schlimme Folgen haben. Und was auch beschrieben ist, dass Mütter, die infiziert sind, bei der Geburt das Virus an das Baby weitergeben. Also nicht nur Mücken, aber diese anderen Übertragungswege sind natürlich viel seltener. So, vielleicht ein bisschen was zur Geschichte und Epidemiologie. Die Erkrankung ist wahrscheinlich schon in der Qin-Dynastie, das ist so 300 nach Christi, in China beschrieben worden als im Prinzip Wassergift. Ich glaube, die haben einfach beobachtet, dass man diese Erkrankung bekommt, wenn man sich in der Nähe von Wasser aufhält und in der Nähe von Wasser gibt es Mücken. Und das war wahrscheinlich der Grund dafür, aber die haben das eben so als Wassergift bezeichnet. Und die Erkrankung gibt es eben wahrscheinlich schon sehr lang, aber eben großteils in diesem sylvatischen Zyklus und daher wenig problematisch mit wenig größeren Ausbrüchen. Die ersten Epidemien, größeren Epidemien sind dann so Ende des 17. Jahrhunderts beschrieben und zwar in interessanten geografischen Gebieten. Jakarta zum Beispiel Ende des 17. Jahrhunderts hat einen Ausbruch einer Dengue-Epidemie gehabt, Kairo auch in der Zeit und Philadelphia. In Nordamerika, also das hat es auch in den USA gegeben, historisch. Aber trotzdem ein Virus, das nicht wirklich viele Probleme verursacht hat, bis etwa zum Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg ist dann losgegangen. Ab dem Zweiten Weltkrieg gab es eine sehr starke Ausbreitung. Die Idee ist, dass es einerseits viel Transportaktivität gegeben hat, auch mit stehendem Wasser in Schiffen, wo sich diese Moskitos dann weiter verbreiten konnten. Dann ist es auch zu einer vermehrten Urbanisierung gekommen und in vielen Fällen zum Entstehen eines urbanen Zyklus. Also nicht mehr nur der sylvatische Zyklus, sondern plötzlich hatte man das auch in Städten. Und dann 1953 ist das erste Mal wirklich eine schwere Infektion beschrieben worden beim Kind in Manila in den Philippinen. Davor kannte man das nicht. Das waren relativ leichte Infektionen. Was man auch sagen muss, diese Serotypen haben sich stark verbreitet. In den 70er Jahren gab es am amerikanischen Kontinent eigentlich nur Dengue 1 und 2. In Afrika gab es eigentlich auch nur Dengue 1 und 2 und in Südostasien gab es Dengue 1, 2, 3 und 4. 2004 gab es im Prinzip alle Dengue-Serotypen überall. Das heißt, die haben sie auch, was die Diversität betrifft, sehr stark ausgebreitet. Und das kann zum Problem führen und über das werden wir gleich sprechen. Und es gibt auch Schätzungen, dass zwischen 2010 und 2019 es zum 10-fachen Anstieg an Fällen gekommen ist. Also es ist nicht so, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg zum starken Anstieg gekommen wäre und dann war die Geschichte vorbei und jetzt bleiben die Fallzahlen gleich, sondern die Fallzahlen steigen nach wie vor stark an. Und das hat eben auch mit der Ausbreitung dieser Mücken zu tun. Vor allem die asiatische Tigermücke rückt immer weiter nach Norden vor und das hat mit der Klimaerwärmung zu tun. Mittlerweile gibt es Dengue in mehr als 100 Ländern. Das sind meistens tropische und subtropische Regionen. Aber mittlerweile haben wir auch gelegentlich in Europa autochthone Infektionen. Was heißt jetzt autochthone Infektionen? Im Prinzip gibt es natürlich viele Fälle, wo jemand in tropische oder subtropische Gebiete reist aus Europa, sich dort ansteckt, zurückkommt und Dengue kriegt, ne, und dann mit Dengue diagnostiziert wird. Aber was man mit autochthonen Infektionen meint, sind Leute, die in Europa von einer Mücke gestochen wurden und dann in Europa sich Dengue eingefangen haben. Also die sind nicht gereist, sondern sind schon in Europa infiziert worden. Und das ist natürlich in einer Art und Weise ein Warnsignal. Die ersten solchen Fälle gab es 2010 in Frankreich und in Kroatien. Ich glaube, der erste Fall in Spanien war 2018, in Italien 2020. Und letztes Jahr hatten wir Fälle in Frankreich und in Italien. Ich glaube, in Frankreich waren es so 29, in Italien 4. Aber das sind natürlich die symptomatischen Fälle. Die asymptomatischen Fälle findet man ja nicht. Und vor ein paar Tagen gab es auch Schlagzeilen aus der Schweiz. Da ist Dengue in einer Mücke gefunden worden, die in Basel gesammelt wurde oder im Raum Basel gesammelt wurde. Die ist schon von 2024 gewesen, das hat man eben jetzt ausgewertet und die trug Dengue in sich. Und ich glaube, das ist so ziemlich der erste Nachweis von Dengue nördlich der Alpen. Was man auch dazu sagen muss, diese asiatische Tigermücke, die kommt natürlich mittlerweile im ganzen Mittelmeerraum vor, aber auch in der Schweiz, im südlichen Deutschland und es gibt auch etablierte Populationen in Österreich und zwar in Graz, in Wien und in Linz. Und die könnten natürlich auch Dengue übertragen, wenn die jemanden stechen, der gerade mit Dengue infiziert ist. Aber jetzt nochmal zurück zur Epidemiologie und zur Geschichte. 1997 hat man in Kuba eine sehr interessante Beobachtung gemacht. In Kuba gab es Dengue 1, das hat dort zirkuliert und 1997 ist dort Dengue 2 aufgetaucht, also ein zweiter Serotyp und hat eine Epidemie ausgelöst. Und was man dort beobachtet hat, ist, dass Leute, die schon mal Dengue hatten, also in dem Fall Dengue 1, ein viel höheres Risiko hatten, eine schwere Dengue-2-Infektion zu haben, im Vergleich zu Leuten, die noch nie Dengue hatten. Und im Prinzip nahm man da dann an, dass die Immunität, die man gegen Dengue-1 hatte, die Dengue-2-Erkrankungen verschlimmert hat. Man hat auch was Ähnliches in Sri Lanka zum Beispiel beobachtet. Da hat man sich angeschaut, Fälle, wo es zu schweren Erkrankungen in Babys gekommen ist. Und es ist so, wenn ein Kind geboren wird, dann ist das im Prinzip ausgestattet mit Antikörpern von der Mutter. Die kommen über die Plazenta in den Fötus und das ist auch gut so. Das heißt, das Kind wird geboren und hat schon Antikörper gegen alle möglichen Krankheitserreger und ist zumindest für die erste Zeit geschützt. Aber bei Dengue kann das ein Problem sein. Und man hat da in Sri Lanka eben beobachtet, dass es nach etwa 5 bis 9 Monaten nach der Geburt zu schweren Infektionen gekommen ist mit Dengue. Und das ist zum Zeitpunkt, wo diese Antikörper von der Mutter fast abgebaut sind. Also die zirkulieren noch eine Zeit lang in dem Baby, in dem Neugeborenen, haben aber so eine Halbwertszeit von etwa 4 Wochen. Das heißt, die werden immer weniger. Und anscheinend nach etwa 5 bis 9 Monaten war die Antikörperkonzentration schon sehr gering, aber sie waren noch da, haben nicht mehr geschützt, aber haben anscheinend die Infektion verstärkt. Und man hat dann herausgefunden, dass es eben Antikörper sind, und zwar entweder die falschen Antikörper oder schwach neutralisierende Antikörper, die diese schwereren Infektionen hervorrufen können oder mit hervorrufen können. Das ist nicht der einzige Faktor. Was hier passiert, ist im Prinzip, Wenn man mit einem Dengue-Serotyp, also zum Beispiel Dengue 1, infiziert ist und dann wieder gesund wird, dann macht man recht starke neutralisierende Antikörper gegen Dengue 1. Also mit Dengue 1 hat man da kein Problem mehr, gegen das wäre man in der Zukunft geschützt. Aber diese Antikörper können Dengue 2 zum Beispiel nicht neutralisieren. Die können zwar an das Virus binden, aber die neutralisieren es eben nicht. Und das ist das Problem. Diese Antikörper können auch an Immunzellen binden. Also Antikörper haben ja drei Enden. Zwei davon sind die Enden, die an das Virus oder das Antigen binden. Die nennt man Fab oder antigenbindende Fragmente. Und dann gibt es ein Ende, das nennt man FC. Das kann unterschiedliche Immunzellen binden. Und was hier jetzt passiert ist, diese Antikörper binden an das Virus, neutralisieren das Virus aber nicht, weil sie eben nicht zu dem Serotyp passen. Und über diesen Antikörper, der ans Virus gebunden ist, können diese Viren jetzt noch leichter Immunzellen andocken, weil die haben Rezeptoren für dieses FC-Fragment vom Antikörper. Das heißt, es wird für die Viren einfacher, unsere Immunzellen zu infizieren. Wäre der Antikörper neutralisierend, dann wäre die Geschichte für das Virus vorbei und es gäbe keine weitere Infektion mehr. Aber da die nicht neutralisierend sind, bindet jetzt dieser Komplex aus Virus und Antikörper sehr gut an Immunzellen. Das Virus kommt in die Immunzellen rein und es kommt zu verstärkten Infektionen. Und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eben der Mechanismus hinter diesen schweren Erkrankungen, wenn man schon Immunität hat, und zwar die falsche Immunität. Und das kann passieren, wenn man eben Immunität gegen einen Dengue-Serotyp hat, aber mit einem zweiten Dengue-Serotyp infiziert wird. Das kann aber auch dann passieren, wenn die Antikörperspiegel sehr gering sind, und zwar unter der neutralisierenden Grenze. Und das ist anscheinend, was man in Sri Lanka beobachtet hat. Also, wie gesagt, sehr gefinkeltes Virus, das auf viele Arten und Weisen versucht, unsere Immunantwort zu umgehen, beziehungsweise sogar unsere eigene Immunantwort ausnutzt, um die Infektionen schwerer zu machen. Wenn man aber Dengue zweimal hatte, also jetzt sagen wir Dengue 1 und dann Dengue 2 und danach wieder gesund wird, hat man meistens schon einen Schutz gegen die anderen zwei oder die zwei verbleibenden Serotypen. Also so nach 2 bis 3 Infektionen hat man eigentlich einen ganz guten Schutz vor Erkrankungen. Meistens nicht wirklich vor Infektionen, man kann dann trotzdem noch infiziert werden, aber es kommt dann meistens nicht mehr zu Erkrankungen. Okay, was kann man jetzt gegen diese Dengue-Infektionen tun? Einerseits kann man natürlich die Mücken bekämpfen. Das kann man mit Moskitonetzen, das kann man mit Vermeidung von stehendem Wasser. Vor allem in Städten ist das wichtig. Das Interessante ist, Städte wie Singapur zum Beispiel nehmen da einen recht radikalen Weg. In Singapur, wenn man in Singapur wohnt, kann es sein, dass so ein Inspektor kommt und sich in der Wohnung anschaut, ob man irgendwo stehendes Wasser hat. Und wenn das passiert, und vor allem wenn es öfter passiert und die öfter stehendes Wasser in der Wohnung finden, kann es da zu Strafen von bis zu 5.000 Singapur-Dollar kommen. Das sind so ungefähr 3.400 Euro. Also das ist schon ganz schön viel. Und ich glaube, die Höchststrafe ist eine Gefängnisstrafe. Also Singapur ist da recht fanatisch. Die hatten auch schon größere Dengue-Epidemien. Die passen da sehr auf. Aber das ist schon eine sehr, sehr drastische Maßnahme, da in Privatwohnungen nach stehendem Wasser zu suchen. Aber gibt es natürlich auch andere Initiativen, wo man versucht, eben wenig stehendes Wasser zu haben, beziehungsweise wenn stehendes Wasser, dann in Teichen zum Beispiel Fische zu haben, die diese Moskitolarven fressen und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit ist auch, die Moskitopopulation aktiv zu beeinflussen, indem man sterile männliche Moskitos aussetzt. Das wird zum Beispiel in Graz gemacht. Die kann man sterilisieren, indem man die zum Beispiel bestrahlt, und die sind dann zwar lebensfähig und fliegen durch die Gegend und paaren sich auch mit Moskitoweibchen, aber die Eier sind dann im Prinzip, entwickeln sich nicht, und das heißt, mit dem kann man die Moskitopopulation untersetzen. Und soweit ich weiß, stechen die Männchen auch nicht. Also das heißt, wenn man die aussetzt und wenn man da viele Moskitos aussetzt, ist das keine Belastung für die Bevölkerung. Da gibt es eine andere Möglichkeit, wie man sterile Männchen herstellt, gentechnische zum Beispiel, die in Europa nicht so beliebt sind, aber weltweit durchaus getestet werden. Was man auch machen kann, ist, man kann Moskitos mit einem Bakterium infizieren, und zwar mit Wolbachia-Bakterien. Die sind für Menschen komplett harmlos, aber wenn Moskitos damit infiziert sind, können sie nicht mit Viren infizieren, beziehungsweise nicht mit Dengue, aber auch nicht mit Chikungunya-Viren. Das heißt, diese infizierten Moskitos sind zwar nach wie vor lästig und stechen, aber die übertragen diese viralen Erkrankungen nicht. Und das Coole daran ist, wenn man Moskitos mit Wolbachia infiziert, dann breitet sich dieses Bakterium in der Moskitopopulation immer mehr aus. Das hat damit zu tun, dass mit Wolbachia infizierte Männchen, männliche Moskitos, mit nicht infizierten Weibchen sich mit nicht infizierten Weibchen nicht fortpflanzen können. Das heißt, es können sich nur nicht infizierte Männchen und Weibchen fortpflanzen oder infizierte Weibchen mit nicht infizierten Männchen, aber dann ist der Nachwuchs infiziert oder eben infizierte Männchen mit infizierten Weibchen. Und das heißt, es gibt dann immer mehr Moskitos, die mit dem Wolbachia-Bakterium infiziert sind und eben sich aber nicht mehr mit diesen Viren anstecken können. Das ist natürlich auch umstritten in vielen Ländern, ob man das machen soll, obwohl die Bakterien komplett harmlos sind. In Australien ist das zum Beispiel getestet worden, aber es ist auch eine Möglichkeit, das zu machen. Die andere Möglichkeit, sich vor der Infektion zu schützen oder vor der Erkrankung zu schützen, sind Impfstoffe. Und das ist ein bisschen komplizierteres Thema bei Dengue, eben aufgrund von diesen Immunantworten, die Erkrankung verstärken können. Der erste Impfstoff, der für Dengue entwickelt wurde, nennt sich Dengvaxia. Der ist von Sanofi entwickelt worden. Der basiert eigentlich auf dem Impfstoffstamm für Gelbfieber. Der nennt sich 17D. Das ist ein lebend abgeschwächter Impfstoff, der bei Gelbfieber super funktioniert. Und den hat man genetisch verändert. Da hat man im Prinzip dem Gelbfieber-Impfstoffstamm das Gen für das Envelope, also für dieses Spike-Protein auf der Oberfläche, weggenommen und hat dann das Gen für das Dengue-Spike-Protein, für das Dengue-Envelope reinkloniert. Das hat man viermal gemacht, also man hat vier Impfstoffstämme erstellt für Dengue 1, 2, 3 und 4. Und das sind im Prinzip so Chimären mit eben dem Großteil vom Genom vom Gelbfieber-Impfstoff und aber das Gen für das Spike-Protein jeweils von den vier Dengue-Stämmen. Man hat das dann getestet. Der Impfstoff ist 2015 zugelassen worden, allerdings nicht weltweit, sondern nur in Gebieten, wo Dengue vorkommt. Und man hat auch gesagt, man will den nur verwenden in Menschen, die schon einmal Dengue hatten. Weil eben man Angst hatte, dass wenn man nur die Impfung gibt, die Immunantwort vielleicht zu schwach ist. Und wenn man sich danach mit Dengue infiziert, dass es eben zu schwereren Erkrankungen kommt. Und man hat dann gesagt, naja, man verwendet den Impfstoff ab 9 Jahren, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass in Gebieten, wo Dengue vorkommt, ein Kind mit 9 Jahren schon mal eine Dengue-Infektion hatte. Und die Idee war, die hatten jetzt schon eine Infektion und haben jetzt ein höheres Risiko, wenn sie sich wieder infizieren. Aber wenn sie geimpft werden, dann sind sie immun und sind geschützt vor weiteren Infektionen. Das hat grundsätzlich gut funktioniert. Der Impfstoff ist auch in vielen Ländern verwendet worden. Man hat aber in 2017 in den Philippinen festgestellt, dass es zu verstärkten Erkrankungen unter Geimpften gekommen ist. Und man hat den Impfstoff dort dann nicht weiterverwendet, man hat das ausgesetzt. Und die Hypothese ist jetzt eben, dass dort Kinder geimpft wurden, die davor noch nie Dengue hatten. Und die haben dann eben den Impfstoff bekommen, hatten eine relativ schwache Immunantwort und haben sich dann mit Dengue infiziert. Und dann ist es zu eben wegen diesem virusverstärkenden Antikörperphänomen zu schweren Erkrankungen gekommen. Der Impfstoff ist aber in vielen anderen Ländern weiterverwendet worden. Allerdings ist die Nachfrage danach nicht besonders groß, auch aufgrund dieser Vorkommnisse in den Philippinen. Und soweit ich weiß, wird der Ende 2026 vom Markt genommen. Nicht, weil er unsicher wäre, wenn man richtig anwendet, sondern weil einfach die Nachfrage momentan zu gering ist. Mittlerweile gibt es einen zweiten Impfstoff, der auch in Österreich und in Deutschland erhältlich ist. Der nennt sich Qdenga. Der wird von Takeda hergestellt, ist ursprünglich, soweit ich weiß, in Thailand entwickelt worden. Der basiert auf einem Dengue-2-Stamm, also jetzt nicht dem Gelbfieber-Impfstoffstamm, sondern wirklich einem Dengue-Virus. Das hat man klassisch lebend abgeschwächt, indem man das sehr oft in Zellkultur wachsen hat lassen, bis sich das Virus eben an diese Zellen, ich glaube, das waren Hundezellen, angepasst hat, aber dann eben in menschlichen Zellen nicht mehr so gut gewachsen ist, beziehungsweise in Menschen keine Erkrankung mehr ausgelöst hat. Auch hier hat man das so gemacht, Das ist eben, der Impfstoffstamm ist Dengue 2, aber man braucht natürlich 4 Impfstoffstämme mit Dengue 1, 2, 3 und 4. Man hat eben genetisch diesen Impfstoffstamm dann so verändert, dass er einmal das Spike-Protein, das Envelope-Protein von Dengue 1 herstellt, einmal von Dengue 2, einmal von Dengue 3, einmal von Dengue 4. Ist also auch ein quadrivalenter Impfstoff und der scheint ganz gut zu funktionieren. Wird zweimal gegeben und wie gesagt, der ist in vielen Ländern weltweit zugelassen. Soweit ich weiß, gibt es da keine Probleme mit verstärkter Erkrankung. Und vor kurzem ist ein dritter Impfstoff zugelassen worden und zwar ist der entwickelt worden in den USA an der NIH, also von der amerikanischen Gesundheitsbehörde und von der Johns Hopkins Universität. Die haben mal ursprünglich die Arbeit geleistet, den zu entwickeln. Das war der Stephen Whitehead und die Anna Durbin. Die kenne ich beide recht gut. Und der Impfstoff ist dann klinisch entwickelt worden vom Instituto Butantan in Brasilien. Und die haben eben jetzt den Impfstoff in Brasilien zugelassen bekommen. Und der funktioniert anscheinend auch recht gut. Da ist das Konzept ein bisschen anders. Da hat man die unterschiedlichsten Dengue-Stämme quasi so verändert, dass man denen ein Stück vom Genom weggenommen hat. Und zwar nicht in einem der Gene für Proteine, sondern einem Ende vom Genom. Und das macht das Genom viel instabiler und das schwächt diese Viren ab. Und das hat man eben auch für alle 4 Dengue-Stämme gemacht. Und der Impfstoff funktioniert recht gut. Also die Daten aus den klinischen Studien schauen super aus. Und hoffentlich wird der auch in vielen anderen Ländern verwendet werden. Was man auch dazu sagen sollte, es gibt ja viele Leute, die über Pharmafirmen schimpfen, ich gelegentlich auch. Instituto Butantan ist keine Pharmafirma, das ist der größte Impfstoffhersteller in Südamerika, aber das ist eine Stiftung. Die machen das nicht für Profit, die machen das eben, um Menschen zu helfen und die machen das echt gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mit denen auch schon kollaboriert. Das ist ein super Institut mit super Produktionsanlagen, alles Hightech und wirklich auf höchstem Stand. Also da, die können sich mit jeder westlichen Pharmafirma messen. Ja. Und das war's zu Dengue. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, Medikamente, antivirale Medikamente gegen das Virus, gegen die Infektion gibt es momentan nicht. Sowas wäre natürlich auch super, um schwere Fälle zu behandeln, aber da ist momentan nichts in Reichweite, was man bald zulassen könnte. Ja, das war's mit Dengue. Dengue kann recht kompliziert sein, das ist ein super interessantes Virus. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch schon mal eine Dengue-Infektion, allerdings anscheinend asymptomatisch. Ich glaube, ich habe mir die in Singapur zugezogen. Ich war da während einer großen Dengue-Epidemie und das ist dann im Nachhinein festgestellt worden. Ich habe ja mal Chikungunya gehabt und da bin ich eben auch auf Dengue getestet worden und auf Dengue-Antikörper und da hat sich dann herausgestellt, dass ich schon Dengue-Antikörper habe. Also ich hatte anscheinend einmal eine asymptomatische Infektion. Zum Ende noch eine Service-Ansage, weil wir schon bei Flaviviren sind. Es ist jetzt Frühling, die Zecken kommen wieder raus und das heißt, das Risiko für FSME steigt. Also vielleicht sollten Sie, wenn Sie in Österreich wohnen, mal wieder nachschauen, wann sie das letzte Mal Zecken geimpft worden sind und ob sie eine Auffrischung brauchen. Bis 60 ist das alle 5 Jahre empfohlen, ab 60 alle 3 Jahre. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Wenn sie nicht geimpft sind und aber draußen in der Natur unterwegs sind, reden sie mit ihrem Arzt. Ich glaube, sie sollten sich impfen lassen. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen, Kommentare gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den jederzeit auf Steady unterstützen. Danke fürs Zuhören. Ciao, bis nächste Woche.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.